Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
There is nothing official, but that hasn't stopped newspapers from speculating about a possible political family handover. The word is that Frank Bia could replace his father Paul Bia as Cameroon's president.
Also, heiße Gerüchte hier in einem Bericht der Deutschen Welle über die Spekulationen, dass in Kamerun der Sohn Franck Biya den Vater Paul Biya beerben soll als Präsident. Wobei dieses Amt ja nicht in der Familie weitergegeben wird, sondern normalerweise durch Wahlen. Aber auch da heißt der Gewinner seit nun bald 40 Jahren immer Paul Biya, begleitet von Manipulations- und Korruptionsvorwürfen. Wenn der inzwischen 88-jährige Machthaber also nicht von selbst abtritt oder sogar eine Familiendynastie plant, dann wählen immer mehr jüngere Menschen in Kamerun einen eigenen Weg zum Aufbruch. Ich bin André Zanto, hallo, und für uns in Kamerun an der Westküste Afrikas war Susanne Lettenbauer und die hat viele Menschen im Land getroffen, die an ihrer Zukunft und der des Landes basteln, ganz ohne den Präsidenten.
In der Designschule von Yaoundé herrscht Aufbruchstimmung. In der kleinen Villa inmitten eines ärmlichen Viertels von Kameruns Hauptstadt diskutieren junge Modedesigner und Designerinnen aus dem ganzen Land. Sie gehören zur aktuellen Meisterklasse und träumen von den Laufstegen dieser Welt. So wie ihr Vorbild, der Kameruner Modeschöpfer Iman Aissi, der in Paris arbeitet.
Hallo, ich bin Julie. Ich arbeite seit 2 Jahren als Stylistin, habe die Modeschule besucht und arbeite jetzt seit einem Jahr als Designerin.
Die junge, schmale Frau steht vor einem Laptop. Gemeinsam mit anderen jungen Designern versucht Julie, die BWL-Grundlagen für ein erfolgreiches Modeunternehmen zu verstehen. In langen Excel-Tabellen stehen Zahlenkolonnen, die ihr den effektiven Aufbau eines eigenen Labels ermöglichen sollen.
Ja klar, die Chancen sind da, das ist wirklich möglich. Durch die Meisterklasse können wir uns besser präsentieren, unsere Labels, unsere Fähigkeiten ausbauen und sichtbarer werden. Wenn über unser Land gesprochen wird oder generell über Afrika, hilft das enorm. Warum sollte man dann nicht auch in einem anderen Land Erfolg haben? Ja, Paris zum Beispiel. Das wäre natürlich wunderbar.
Julie zeigt mir ihre Entwürfe für die derzeit laufende Meisterklasse. Lange Kleider, Cocktailkleider und Oberteile. Eine Mischung aus strengen, geraden Konturen, gepaart mit den kraftvollen blauen, roten oder gelben Farben und typischen Mustern Kameruns.
Wir haben in der Modebranche in Kamerun eine enorme Qualität. Um mein Business gleich von Anfang an gut aufzustellen, habe ich mich hier beworben. Es ist gar nicht so einfach, richtig durchzustarten. Gemeinsam mit den anderen Teilnehmern können wir Ideen umsetzen. Warum also nicht auch für die Laufstege der Welt? Wir haben das Potenzial.
Auch dabei ist Makia Jamuamat. Er will sich auf Herrendesign spezialisieren. Auf seinem Smartphone zeigt er einige Entwürfe für Uniformen und teils gewagte Oberteile. Anders als sein Vorbild, der Kameruner Modeschöpfer Iman Aissi, will der selbstbewusste junge Mann im schwarzen Outfit nicht ins Ausland gehen, nach Paris oder New York, sondern von Kamerun aus sein Label aufbauen.
I want to make a name from here. Because I studied in Belgium and in Turkey.
Ich möchte von hier arbeiten. Ich habe bereits in Belgien und der Türkei studiert, konnte viel herumreisen und mir Boston und Harvard, auch Deutschland anschauen. Ich möchte hier bleiben und Investoren nach Kamerun holen. Mit den richtigen Leuten kann man hier viel bewegen.
We can have something different here if you have the right people.
Mode made in Kamerun. Das heißt für die jungen Leute auch Mode made aus einheimischen Stoffen. Aber das ist schwieriger geworden, seit viele Textilfabriken aufgrund der Billigware aus China schließen mussten. Und so fehlen auch den Baumwollbauern aus dem Norden Kameruns die Abnehmer. Kein Wunder, dass sich in der Region die Terrororganisation Boko Haram schon niedergelassen hat, um junge, frustrierte Männer anzuwerben. Deshalb braucht es gerade hier Alternativen. Wie in der Stadt Ngaoundéré.
Der Kurs hier für Jugendliche hat mir wirklich geholfen, eine Ausbildung abzuschließen. Wir konnten uns verschiedene Bereiche aussuchen, was wir lernen wollten, um hinterher eine Arbeit zu finden. Sehr viele Leute suchen hier oft vergebens einen Job.
Sisia Nunana Maxim hat sich getraut, hat sich beworben und eine Ausbildung im Jugendzentrum von Gaoundéré im Norden Kameruns bekommen. Dort konnte er zwischen 22 unterschiedlichen Branchen wählen. E-Commerce, Landwirtschaft, Logistik unter anderem. Und er entschied sich für erneuerbare Energien. Der frisch gebackene Solarinstallateur arbeitet jetzt hier in der Regionalhauptstadt an zwei Solarprojekten.
In unserer Region ist die Solartechnik noch etwas relativ Neues. Die Leute kennen es nicht besonders gut, es ist noch nicht weit verbreitet. Deshalb habe ich die Ausbildung ausgewählt. Es ist ein Zukunftsmarkt. Das hilft, um unabhängig zu werden.
Wie viele der jungen Menschen vertrieb sich Sisia Nu die Zeit nach der Primarschule mit Gelegenheitsjobs. Der heute 29-Jährige konnte die weiterbildende Schule nicht besuchen, aus finanziellen Gründen. Und einen festen Arbeitsplatz fand er auch nicht. Die sind Mangelware in den nördlichen Provinzen Kameruns. Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Hinzu kommt die zunehmende Trockenheit, die immer mehr Menschen aus der Sahelzone, rund 200 Kilometer nördlich, hierher nach Gaoundéré flüchten lässt. Der Klimawandel zeigt sich in der Region sehr genau. Trotzdem muss Sisia Nu, wenn er Solarpaneele installiert, noch vieles erklären.
In unserer Region Adamawa muss man die Leute noch von der Bedeutung der Solartechnik überzeugen. Wir zeigen ihnen, wie man Solarpaneele auf den Privathäusern nutzen kann, aber auch für Vereinshäuser und andere Gebäude.
Sisia Nu hat eine große Aufgabe vor sich. Derzeit liegt der Anteil von erneuerbaren Energien am Energiemix von Kamerun bei gerade mal 1%. Die Regierung des Landes müsse handeln, in vielen Bereichen, tue aber wenig. Vor allem für die Jüngeren, sagt der Bürgermeister der Regionalhauptstadt Gaoundéré.
La situation de la jeunesse en Gaoundéré de Jeunesse est comme partout au Cameroun.
Die Situation der Jugendlichen ist hier wie in ganz Kamerun schwierig. Deshalb sind wir froh über diese Ausbildungsinitiative.
Abana Idrisu lädt in seinen Empfangsraum ein. Durch die Fenster kann man die langgestreckten Hügel rund um die Stadt sehen. Wegen der Regenzeit sind die Berge sattgrün. Idrisu gehört der Oppositionspartei UNDP an, der Nationalen Union für Demokratie und Fortschritt. Auf großen Plakaten sind die Erfolge seiner Partei dargestellt. Eine neue Schule, die Ausbesserung von Straßen, Förderung benachteiligter Jugendlicher und das in Eigenregie. Die Zentralregierung in Kameruns Hauptstadt Yaoundé habe längst den Kontakt zu den Menschen, zu ihren Bedürfnissen und Problemen in den 10 Regionen des Landes verloren.
Notre commune, c'est une commune d'opposition. Nous sommes de l'UNDP.
Wir sind eine Region der Opposition. Hier regiert die UNDP. In der Hauptstadt regiert die Einheitspartei RDPC. Die Zentralregierung hilft uns hier überhaupt nicht. Wir müssen uns hier selbst um unsere Entwicklung kümmern. Präsident Biya weiß nicht, was hier los ist. Wir kümmern uns selbst um die Straßen, um die Schulen, um die Verwaltung.
Das zeigt, Kamerun ist längst gespalten. In den englischsprachigen Norden an der Grenze zu Nigeria und in den französischsprachigen Teil, dominiert von der Zentralregierung. Die beschloss vor 5 Jahren, nur noch französischsprachige Urteile an den Gerichten zu akzeptieren und auch an den Schulen nur noch einen französischen Lehrplan anzubieten. Seitdem hat sich die Situation massiv verhärtet. Über 3000 Tote hat der Konflikt bislang auf beiden Seiten gefordert. Hunderttausende Binnenflüchtlinge sind aus den englischsprachigen Gebieten geflohen. Hier in Gaoundéré sei die Lage noch vergleichsweise gut, meint Oppositionsbürgermeister Abana Idrisu.
La situation dans la ville de Gaoundéré n'est pas comparable à la situation de Boko Haram de l'autre côté.
Die Situation hier bei uns ist nicht vergleichbar mit der in Boko Haram-Gebieten in Süd- und Nordwestkamerun. Hier achten wir darauf, dass die Kinder in die Schule gehen und einen Abschluss machen. Das hatten wir als Oppositionspartei bei der Wahl 2018 versprochen. Vorher bestimmten oft nur die Väter über den Schulbesuch, aber das haben wir abgeschafft. Wir achten darauf, dass die Kinder immer betreut sind, im positiven Sinne, und nicht auf schlechte Gedanken kommen. Bei uns kümmern wir uns um sie.
600 Kilometer weiter südlich in der Hauptstadt Yaoundé, regiert seit fast 40 Jahren Präsident Paul Biya. 1982 gewann er zum ersten Mal die Wahlen. Seitdem ist er an der Macht in Kamerun und setzt unbeirrt auf einen Zentralstaat. Zum Ärger der gut 300 Oppositionsparteien im Land, deren Politikerinnen nur auf einen Wechsel warten. Aber der 88-Jährige macht weiter und ließ sich mit großem internationalen Medieninteresse zuletzt 2018 wählen, trotz Manipulationsvorwürfen.
I feel sad.
Ich fühle mich traurig,
sagt Herausforderer Maurice Kamto von der größten Oppositionspartei MRC, Bewegung für die Wiedergeburt Kameruns.
Because these results are fake results.
Dieses Wahlergebnis ist einfach fake, basierend auf Fake-Zahlen.
They do not reflect what actually came out.
Das spiegelt überhaupt nicht die Situation im Land wider. Wir müssen sehen, was wir jetzt unternehmen können. Aber wir vertrauen der Kameruner Bevölkerung, dass sie weiß, wie sie Widerstand leisten kann.
How to resist.
Die Lage in Kamerun grundlegend verändern wollen 30 Jungpolitiker und Politikerinnen aus allen 10 Regionen Kameruns, die sich an diesem Tag in Yaoundé für einen Workshop treffen. Ihre Analyse ist klar.
Das größte Problem, was wir in Kamerun haben, ist, dass die Demokratie nicht respektiert wird, verstehen Sie? Man redet zwar von Gesetzen und von Demokratie, aber alles erinnert mehr an eine Monarchie. Um hier etwas zu verändern, müssen wir erstmal wieder demokratische Verhältnisse herstellen.
In Kamerun leben etwa 28 Millionen Menschen, wobei rund 40% der Bevölkerung jünger als 15 Jahre ist. Aber die Stimme dieser Jüngeren wird kaum gehört. Also wollen sie sich organisieren, weiterbilden, um effektive politische Arbeit zu leisten. Wie hier bei diesem Workshop, wo sie lernen wollen, besser in politischen Diskussionen zu kommunizieren, um mehr Menschen für ihre Anliegen zu gewinnen.
Für mich ist es wirklich interessant, weil ich von hier so viel mitnehmen kann. Es geht nicht nur um Politik, sondern auch um soziale Aspekte. Jetzt haben wir gerade darüber geredet, wie man gut intervenieren kann, wie man auf sich aufmerksam macht. Wir bekommen verschiedene Werkzeuge an die Hand, das finde ich sehr wichtig. Oft muss man sich ja zu etwas äußern, zum Beispiel jetzt hier im Interview. Da ist es gut, wenn man entsprechend reagieren kann.
Die junge Frau in ihrem dekorativen, maßgeschneiderten Kleid spricht selbstbewusst und sehr reflektiert über ihr Land. Sie sitzt unter einem der aufgespannten Zelte an einer Bierbank, isst von den frittierten Bananen. Sie gehört zu einer neuen Generation von Frauen in Kamerun, die sich dezidiert zu Wort meldet und die männergeprägten Strukturen sprengen will.
I have a contribution to make for my voice to build peace. I've been a victim for so long.
Aktiv ist seit 2018 auch die Fraueninitiative Southwest Northwest Women's Task Force. Sie hat sich gegründet, um das Töten von Zivilisten, Frauen und Mädchen zu stoppen. Vor allem die Frauen leiden unter dem Konflikt, der Hunderttausende Binnenflüchtlinge hervorgerufen hat. Und wer bleibt, muss meist die getöteten Männer betrauern. Allein im Haus haben dann einige angefangen zu twittern. So ging es los mit der Initiative, die sehr präsent in sozialen Medien auftritt.
All over the world, woman is peace. And the Cameroon woman is no exception.
Ihre Vertreterinnen waren auch im Juli dabei bei der ersten Friedenskonvention in der Geschichte des Landes. 1500 Frauen aus allen Regionen und Gesellschaftsschichten kamen, von der Hausfrau bis zur Polizistin. Sie tauschten ihre Erfahrungen aus und riefen gemeinsam zum Frieden auf. Zurück im Jugendzentrum von Gaoundéré. Aufbruch im Kleinen versprüht hier auch Chakdang Bibiane. Die junge Unternehmerin erzählt über ihre Entscheidung, Landwirtschaft als Ausbildungsfach zu wählen, um jetzt ihre eigene Hühnerfarm aufzumachen.
Ich habe tatsächlich schon Gebäude und ein Stück Land. Jetzt suche ich noch Angestellte und kämpfe für die Finanzierung, um endlich zu starten und ein eigenes Einkommen zu haben.
Später erklärt sie, wie schwer es für eine Frau in Nordkamerun ist, eine eigene Firma aufzubauen. Traditionell ist der Norden Kameruns muslimisch geprägt. Viele Männer heiraten mehrere Frauen. Die verlassen das Haus nur selten. Noch.
Susanne Lettenbauer mit diesen Einblicken aus Kamerun, wo der 88-jährige Paul Biya seit den 80er Jahren an der Macht ist. Aber der ist ja nicht der einzige Langzeitherrscher auf dem Kontinent. Deshalb wollen wir uns diesem Phänomen jetzt mal widmen mit unserem Korrespondenten Stefan Ehlers, der schon in vielen Ländern Afrikas gelebt hat, also eine gute Übersicht hat. Derzeit sind Sie in Maputo im Südosten Afrikas. Herr Ehlers, hallo.
Ja, grüß Gott, Herr Santo.
Wer führt denn aktuell schon sehr lange das Zepter auf dem Kontinent?
Ja, Paul Biya haben Sie genannt. Nächstes Jahr wird der heute 88-Jährige 40 Jahre regiert haben und wird gefolgt, nach, wenn meine Rechnungen stimmen, von zum Beispiel Robert Mugabe, der sehr lange dran war, auch fast 40 Jahre. Oder wir kennen Yoweri Museveni aus Uganda, der seit 1986 regiert. Denis Sassou Nguesso ist jemand, den man nicht so auf dem Zettel hat, im Kongo-Brazzaville, der schon zweimal regiert hat, einmal 13 Jahre lang, jetzt schon seit 14 Jahren. Und nicht zu vergessen, Eritrea, das kleine Land am Horn von Afrika, Isaias Afwerki, ist dort seit 1993 an der Macht.
Hm. Sie haben den Paul Biya erwähnt. Wie kommt das dann, dass er sich da so lange an der Macht hält?
Ja, da muss man innere Faktoren im Land betrachten, aber natürlich auch die äußeren Umstände. Die sind vielleicht fast noch wichtiger. Da müssen wir die Weltgeschichte einteilen. Die Zeit des Kalten Krieges, eine kurze Phase der Hoffnung auf Demokratisierung und danach, ja, der Scramble um Afrika, um die Rohstoffe, um die Absatzmärkte, aber natürlich auch der Kampf gegen den Terror. Da befinden wir uns heute. Und irgendwie hat Paul Biya sich da international immer irgendwie etablieren und Freunde und Freundinnen finden können, die ihn unterstützen, auch mit humanitärer Hilfe im Zweifel. Und im Land selber hat er eigentlich sehr schnell einen autoritären Gang eingeschlagen. Es gab Proteste gegen mutmaßlich gefälschte Wahlen, mehrfach schon. Er hat das Militär auf die Bevölkerung dann losgelassen. Er setzt die Justiz gegen Oppositionelle ein und hat heute natürlich mit 88 Jahren vor sich eine, ja, wahrscheinlich mehr denn je gespaltene Opposition. Das ist ganz oft in diesen Fällen bei Langzeitregenten das Problem, dass die Opposition sich überhaupt nicht einigen kann. Was weiß ich, weil sie ethnisch gespalten ist, politisch gespalten ist. In Kamerun ist es so, dass wir einen großen englischsprachigen Teil des Landes haben und natürlich auch eine Terrorkrise im Norden. Und da wird regiert nach dem Prinzip Teile und Herrsche.
Sie sind ja schon sehr lange Journalist in Afrika, haben dort schon lange berichtet. Wenn Sie mal auf Ihre persönliche Sicht schauen, wer hat Sie da am meisten begleitet an Herrschern in Afrika?
Gaddafi war natürlich eine absolut schillernde Figur, der ja auch am Ende seiner Zeit nochmal Vorsitzender der Afrikanischen Union wurde, wie auch immer. Der war ja seit 1969 bis 2011 an der Macht, zunächst als Präsident, dann als Revolutionsführer und nur Könige auf dieser Welt. Einige wenige haben länger regiert als Gaddafi. Das war natürlich eine einflussreiche Person, auch mit seinen Petrodollars, mit denen er um sich warf. Ich selber habe noch Moi erlebt in Kenia, der 24 Jahre an der Macht war, die Partei, die er vorstand, fast 40 Jahre, aber der hat es immerhin geschafft, einen geregelten Machtwechsel hinzubekommen und ich habe sehr große Fragen an die ja lange Zeit jungen Regierungsführer, Hoffnungsträger Museveni und in Ruanda Paul Kagame, die ja auch schon jetzt seit Jahrzehnten im Amt sind, wie sie die Macht übergeben wollen, dass danach nicht das absolute Chaos ausbricht, wie etwa im Falle von Seseseko Mobutu im Kongo, der von 1965 bis 1997 regiert hat, der Krieger, der von Sieg zu Sieg schreitet und am Ende, ja, gab es den Kongo-Krieg, die Kongo-Kriege bis heute im Osten des Kongos Chaos. Armut ist übrigens auch etwas, worauf Paul Biya nach 40 Jahren zurückblicken kann. Jeder Dritte in seinem Land lebt von weniger als $1,50 am Tag.
Ja, die Erfolge, das wollen wir jetzt gar nicht großartig thematisieren oder Misserfolge auch in vielen Fällen. Aber mich interessiert nochmal, ob es da vielleicht allgemeine Ursachen gibt, auch wenn jedes Land natürlich unterschiedlich ist. Wieso schaffen es, zumindest mein Eindruck, auf diesem Kontinent eben sehr viele alte Männer, teilweise über 80, haben Sie ja auch gesagt, eben so lange da zu bleiben? Hat das auch was mit, ja, weiß ich nicht, Korruption, Stammesstrukturen, Gesellschaft etc. zu tun?
Also man muss da unterscheiden zwischen Monarchien, die wir haben, die zum Teil seit Jahrhunderten im Amt sind, etwa Mohammed VI. In Marokko. Wir haben krasse Militärdiktaturen wie in Ägypten. Wir haben Regimes, die sich zu Diktaturen mausern, langsam aber sicher. Ich würde mal sagen, Ruanda könnte man bald dazu zählen. Da wird sehr autoritär durchregiert, die Opposition unterdrückt. Allgemein würde ich mal sagen, wenn man das summa summarum beschreiben soll, dann haben diese Leute schwache Institutionen im Rücken, das heißt, die sie benutzen können. Wir sprechen von Wahlbetrug, den ich selbst mehrfach erlebt habe, unter anderem in Mosambik. Das Militär dient oft als Stütze, der Sicherheitsapparat und die Bevölkerung ist ethnisch gespalten und oft sehr schlecht informiert, weil sie keinen Zugang zu unabhängigen Medien hat. Die werden natürlich vom Staat kontrolliert, die staatlichen Medien. Dazu gibt es eine koloniale Attitüde nach dem Motto "The winner takes it all" und hat dann auch was zu verteilen. Also nur einer kann regieren. Es gibt kaum Absprachen über Koalitionsregierungen, wie man eigentlich mit den anderen umgeht. Die werden eben als mögliche Konkurrenten bei der nächsten Wahl doch eher schlecht behandelt. Ja, und nicht zu vergessen Unterstützung aus dem Ausland in Form von Entwicklungshilfegeldern, Militärhilfe etc. Es gibt nun mal übergeordnete strategische Interessen. Unser Interesse daran zum Beispiel, dass Migranten, nicht so viele, nach Europa kommen. Unser Interesse daran, dass der Terror bekämpft wird. Deswegen hält man zum Beispiel zum Regime Deby im Tschad. Das ist sehr wichtig in der Sahelzone, die Armee des Tschad, um dort Terror zu bekämpfen. Und obwohl es dort immer nur durch Putsche Machtwechsel gab, wenn ich das richtig überblicke, auch zuletzt, als der Vater Deby umkam und der Sohn einfach in Form einer Dynastie an die Macht kam, das ist nichts anderes als ein Putsch gewesen. Aber da sagt der Westen, na, schwamm drüber, ihr seid für uns wichtig. In anderen Fällen beschwert man sich in Mali, aber dort ist es so, dass wir eben keine langfristigen Regierungen seit längerem mehr haben.
Ja, hochinteressant, finde ich, was Sie da an Analyse jetzt gebracht haben. Mich interessiert nochmal, ob es dann vielleicht auch positive oder gute Ausblicke gibt. Es gibt ja teilweise auch jüngere Leute, die jetzt an die Macht gekommen sind, wie in Äthiopien, Abiy Ahmed. Ist das eine Ausnahme oder kann man da vielleicht doch schon Wandel beobachten?
Schwer zu sagen. Also Abiy Ahmed würde ich jetzt gerade mal ausnehmen, der Friedensnobelpreisträger, der den Krieg gegen Tigray angefacht hat mit und dort selber Krieg geführt hat. Das würde ich jetzt nicht als Beispiel hervornehmen. Aber natürlich, mir ist zum Beispiel aufgefallen, in Malawi hat der oberste Gerichtshof einen Wahlausgang gestoppt. Es wurde neu gewählt und der Oppositionelle hat gewonnen. Wir haben in Tansania eine Regierungschefin. Wir haben in Nigeria und im Niger friedliche Machtwechsel gehabt. Wir hatten Revolutionen im Sudan, in Algerien. Also wo sich die Bevölkerung auch nicht mehr alles gefallen lässt. Ich würde mal sagen, es gibt durchaus auch Licht, da wo viel Schatten ist. Aber nicht zu vergessen, in diesem Jahr hatten wir eben 4 Putsche in Afrika. Und da ist der, ich glaube, den in Tunesien so von oben herab vom Präsidenten, der das Parlament entmachtet hat, den habe ich da noch gar nicht mitgezählt. Also Licht und Schatten, eine Regel würde ich nicht aufstellen. Und es ist auch, das Alter an sich ist kein Nachteil, auch wenn die mit Internet und anderen Dingen möglicherweise nicht umgehen können. Aber die Jugend ist auch nicht immer ein Garant dafür, dass politisch alles nach vorne losgeht.
Ja, das kann man sicherlich unterschreiben, was da unser Korrespondent Stefan Ehlert hier sagt. Und trotzdem für mich immer noch unverständlich, oft in so vielen afrikanischen Ländern gibt es eine so junge Bevölkerung, oft unter 20 die Mehrheit und trotzdem eben so greise Herrscher. Ja, und auch deswegen gibt es da den Weltzeit-Podcast, um eben zu verstehen, was da los ist auf der Welt. Wir freuen uns, wenn Sie auch weiterhin dabei sind, auch im neuen Jahr. Bei Anregungen, Fragen und Kritik immer gern uns schreiben, weltzeit@deutschlandradio.de. Ich bin André Zanto, wünsche schon mal ein frohes neues Jahr und wir hören uns.